Zwei Bemerkungen am Anfang. Ich möchte euch nicht die eigentliche Geschichte von Esther erzählen. Die könnt ihr in der Bibel nachlesen. Mir geht es auch nicht so sehr um die historischen Hintergründe, sondern um eine Geschichte, die hinter der Geschichte von Esther steht. Es ist ja in manchen Berichten aus dem Alten Testament so, dass hinter den eigentlichen Ereignissen, die da erzählt werden, noch etwas anderes steckt, eine geistliche Wahrheit. Und darauf möchte ich heute mehr eingehen. Und dann die zweite Vorbemerkung. Ich muss zugeben, dass ich die Geschichte hinter der Geschichte nicht selbst entdeckt habe, sondern die Grundgedanken stammen von einem Walter Jahn Thomas, dem Gründer der Fackelträger Missionsgesellschaft. Aha, einige scheinen ihn zu kennen. Ich kenne ihn nur aus Büchern. Ja, fangen wir direkt an. Schauen wir uns die Hauptpersonen an, die in dem Buch Esther vorkommen. Wer spielt da eine wichtige Rolle? Und welche Bedeutung können diese Personen haben, wenn wir diese Geschichte auf unser Leben anwenden? Da ist zunächst einmal König Ahasveros. Ahasveros war im 5. Jahrhundert vor Christus König eines großen Weltreiches, des Medo-Persischen Reiches. Und für uns heute ist es schwer nachvollziehbar, was für eine Macht so ein König damals hatte. Der König war das absolute Oberhaupt des Reiches. Was er sagte, musste gemacht werden, egal wie gut oder blödsinnig seine Entscheidungen waren. Er hatte die Autorität über das ganze Königreich. Er entschied, was im Medo-Persischen Reich getan werden musste oder was verboten war. Er traf die Entscheidungen. Auch in unserem Leben treffen wir jeden Tag Hunderte oder Tausende von Entscheidungen. Dazu gehören ganz belanglose Entscheidungen, wie die Frage, ziehe ich mir den linken oder den rechten Strumpf zuerst an. Dazu gehören aber auch Entscheidungen, die einen moralischen Wert haben. Zum Beispiel die Frage, sage ich die Wahrheit, auch wenn ich damit blöd dastehe, oder rede ich mich mit einer Lüge heraus? Klicke ich die Pornoseiten im Internet an oder lasse ich es bleiben? Wie König Ahasveros im Medo-Persischen Reich, so treffen wir jeden Tag Entscheidungen, die unser Leben und das Leben anderer Menschen betreffen. Wir entscheiden, was wir mit unserem Körper, mit unseren Worten machen. Wo werden diese Entscheidungen getroffen? Wir sind vom abendländischen Denken geprägt. Wir sagen wahrscheinlich in unserem Verstand, in unserem Kopf. Die Bibel nennt den Ort unserer Entscheidungen das Herz. Da ist der Sitz unserer Persönlichkeit, da sitzt unser Wille, da kommen auch unsere Gedanken her. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die Gedanken. Hier ist auch der Ort unserer Persönlichkeit, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Sagen wir also, König Ahasveros stellt symbolisch gesehen unser Herz dar. Er trifft die Entscheidungen, er legt fest, was in seinem Herrschaftsgebiet passieren soll. Man könnte nun meinen, dass so ein König in seinen Entscheidungen frei und unabhängig ist. Aber das ist er nicht, sondern er hat seine Berater. Und im Laufe des Buches Esther stellt sich heraus, dass einer dieser Berater immer mehr an Einfluss gewinnt. Er hat solches Vertrauen beim König, dass Ahasveros ihm schließlich sogar seinen Siegelring anvertraut. Und mit diesem Siegelring bekommt Haman, so heißt dieser Berater, die höchste Autorität im Reich. Er steht direkt unter dem König und hat einen ungeheuren Einfluss. König Ahasveros ist sich wahrscheinlich gar nicht bewusst, was für einen ungeheuren Fehler er da gemacht hat. Er hält Haman wahrscheinlich für einen kompetenten Berater. Er ist stolz darauf, so einen klugen Mann als Unterstützung an seiner Seite zu haben. Aber wir als Leser des Buches Esther erfahren mehr über ihn. Uns wird das wahre Gesicht Hamans gezeigt. Es wird immer wieder gesagt, dass er ein Feind der Juden ist. Er hasst Gottes Volk abgrundtief. Und er nennt auch einen Grund, warum er dieses Volk so hasst. Er sagt, sie haben eigene Gesetze. Die Regeln und Gebote dieses Volkes der Juden passen nicht mit dem Geist des Medopersischen Reiches zusammen. Und das widerstrebt dem Haman. Er hasst diese Juden, vor allem weil diese Gesetze ihn auch verbieten, vor ihm niederzufallen, vor Haman niederzufallen und ihn so zu verehren, wie er es gerne möchte. Am liebsten würde er die Juden mit all ihren Geboten ausrotten. Und er setzt alles daran, den König in dieser Hinsicht zu beeinflussen. Wenn ich mich selbst ehrlich beobachte, dann stelle ich fest, dass auch in mir so ein Haman steckt. In mir ist etwas, was sich gegen Gottes Willen wehrt. Ich merke, das, was Gott will, stimmt nicht mit dem überein, was ich will. Und wenn ich die Bibel lese, dann gerate ich immer wieder an Stellen, die mir gegen den Strich gehen. Wenn es da steht, ich soll mich anderen unterordnen, dann sträubt sich mein Inneres dagegen. Es schreit in mir, ich will mich nicht unterordnen, ich will autonom sein, ich will selbst bestimmen, was ich mit meinem Leben anfange. Oder wenn es in der Bibel heißt, ich soll anderen vergeben, die mich verletzt haben, dann hört sich das ganz nett an, solange mich nicht wirklich jemand wirklich verletzt hat. Aber wenn mich jemand wirklich im Stich gelassen hat oder beleidigt oder mir richtig wehgetan hat, dann sträubt sich mein Inneres dagegen, ihm zu vergeben. Oder wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, wir sollen eine Frau nicht begehrlich ansehen, dann tobt es in mir. Ich sage, ich will diese Frau aber ansehen. Ich will diese geilen Gefühle haben. Und wenn es heißt, wir sollen nicht neidisch sein, wir sollen demütig sein, wir sollen nicht schlecht über andere reden, dann lehne ich mich innerlich dagegen auf. Es schreit in mir, diese Gesetze gehen mir gegen den Strich. Sie stehen dem entgegen, was ich will. Sie stehen dem entgegen, was heute allgemein üblich ist. Diese Gesetze sind anders als das, was doch heute jeder tut. Wir haben etwas in uns, was sich gegen Gottes Willen sträubt. Wir haben einen Drang, Dinge zu tun, die Gott nicht möchte. Das Neue Testament nennt diesen Teil unserer Persönlichkeit das Fleisch. Wenn ich jetzt also vom Fleisch rede, dann denk bitte nicht an ein saftiges Steak, sondern es ist dieser Teil unserer Persönlichkeit, der sich gegen Gottes Willen wehrt. Manchmal wird dieser Teil auch der alte Mensch genannt. Und so wie sich König Ahasveros beeinflussen lässt von Haman, so lassen wir uns beeinflussen von unserem Fleisch, von diesem Drang, sich gegen Gott aufzulehnen. Es gab nun im Reich des Königs Ahasveros noch einen Mann. Er war Jude, er gehörte zu Gottes Volk und ihm war es wichtig, dass Gottes Wille geschieht. Dieser Mann heißt Mordechai. Er war Torwächter am königlichen Palast. Wenn dieser Mordechai der Berater des Königs gewesen wäre, dann wäre es ein Segen für das ganze Land gewesen. Es hätte Frieden und Gerechtigkeit geherrscht. Das Problem ist nur, dieser Mordechai hat keinen Einfluss auf den König. Er hat keinen Zugang zum Thron des Königs. Wir können in Mordechai ein Bild für den Heiligen Geist sehen. Und das, was uns hier geschildert wird, das ist die Situation des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen, der kein Christ ist. Die Bibel nennt ihn den natürlichen Menschen. Es sind Menschen wie alle anderen, die essen, trinken, schlafen, arbeiten, vielleicht sind sie sogar religiös, aber sie haben keine persönliche Beziehung zu Gott. Im 1. Korintherbrief heißt es, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Der Heilige Geist hat auf das Leben dieses Menschen keinen Einfluss, so wie Mordechai keinen Einfluss hat auf den König. Aber das ändert sich im Laufe der Geschichte. König Ahasverus sucht nämlich eine neue Frau und nun ergibt es sich, dass er sich als neue Gattin Esther erwählt. Esther hat nun Zugang zum König. Nicht immer, aber dann, wenn es der König ihr erlaubt. Und der Clou an der Geschichte ist jetzt, diese Esther ist mit Mordechai verwandt. Mordechai ist ihr Cousin und ihr Pflegevater. Er hat sich um sie gekümmert, seit ihre Eltern gestorben sind. Und dadurch, dass Esther nun Königin wird, entsteht eine Verbindung zwischen Mordechai und dem König. Wenn Mordechai dem König etwas mitteilen wollte, konnte es Esther sagen und Esther sagt es dem König weiter, soweit der König ihr Zutritt gewährte. Und das ist die Situation eines Christen. Wenn wir darauf vertrauen, dass Jesus unser Erlöser ist, wenn wir ihn als unseren Herrn angenommen haben, dann entsteht eine Verbindung zwischen Gott und uns. Der Heilige Geist hat nun die Möglichkeit, zu uns zu sprechen. Wir haben ein Organ, mit dem wir Gott wahrnehmen können. Vielleicht ist Organ ein bisschen ein unpassendes Wort, mir ist kein anderes eingefallen. Aber wir haben eine Stelle in unserer Persönlichkeit, die mit Gott Kontakt aufnehmen kann oder Gott mit ihr. Das heißt im Römerbrief, der Geist, der Heilige Geist ist damit gemeint, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Durch unseren Geist kann der Heilige Geist zu uns reden oder uns Gewissheit geben. Esther nimmt in der Geschichte also die Stellung ein, die der menschliche Geist, unser Geist, für uns einnimmt. Esther ist die Verbindung zwischen Mordechai und dem König. Durch Esther kann Mordechai dem König hilfreiche Hinweise geben. Wir denken vielleicht, jetzt ist alles schön und gut. Aber das ist es nicht. Denn Haman ist immer noch da. Und immer noch ist es Haman, der den Siegelring am Finger hat und der den König am meisten beeinflusst. Hier haben wir ein Bild für Menschen, die Christen geworden sind. Sie haben sich taufen lassen, haben den Heiligen Geist empfangen, aber ihr Leben wird nicht wirklich vom Heiligen Geist bestimmt, sondern es ist immer noch das Fleisch, das ihr Leben beherrscht. Sie sind Christen, aber die Bibel nennt sie fleischliche Christen. Ein super Beispiel in der Bibel ist die christliche Gemeinde in Korinth. Es war eine Gemeinde mit einem regen Leben, da waren Menschen, die begeistert waren von Jesus. Sie trafen sich zu Gottesdiensten, trafen sich zu Liebesmahlen und sie hatten eine Fülle von geistlichen Gaben. Ein blühendes Gemeindeleben. Und doch war Paulus mit dieser Gemeinde nicht wirklich froh. Denn er sah, dass trotz all dieser Gemeindeaktivitäten es dort sehr menschlich zuging. Es ging sehr fleischlich zu. In dieser Gemeinde bildeten sich Grüppchen, jede Gruppe so hatte ihren Lieblingsprediger und man spielte diese Prediger gegeneinander aus. Oder die Geistesgaben benutzte man dazu, um sich miteinander zu vergleichen. Hey, ich habe die auffälligeren Gaben, ich kann mehr in Zungen reden als du, ich bin geistlicher als du. Oder man betonte seine christliche Freiheit und verstand unter Freiheit, alles tun zu dürfen, ohne Rücksicht auf andere oder ohne Rücksicht auf irgendwelche moralische Aspekte. Dieser Gemeinde schreibt Paulus, ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich? Und lebt nach Menschenweise. Im Galaterbrief zählt Paulus weitere Auswirkungen des Fleisches auf. Zum Beispiel Unzucht, Ausschweifung, Zorn, Zwietracht, Spaltungen, Neid. Wenn diese Dinge unser Leben bestimmen, dann sind wir geprägt vom Fleisch. Dann werden wir vom Fleisch beeinflusst, so wie König Ahasuerus beeinflusst wird von Haman, und König von Haman, der eine abgrundtiefe Abneigung hat gegen die Gesetze Israels, gegen Gottes Willen. Und sein Hass ist so groß, dass er die Juden ausrotten lassen will. Als Mordechai das hört, ist er tief entsetzt, er ist erschüttert. Er legt sich Sacktuch an, streut sich Asche auf das Haupt. Das waren damals so Zeichen des Entsetztseins, der Trauer. Und er läuft laut klagend durch die Stadt. Mordechai weiß, solange dieser Haman lebt, wird er auf den König Einfluss nehmen. Und er wird ihn dazu bringen, seine hinterhältigen und egoistischen Wünsche durchzuführen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, das Königreich vor einem großen Unheil zu bewahren, nämlich die, dass Haman stirbt. Friedliebend, wie wir sind, sagen wir vielleicht, man muss ja nicht gleich so brutal sein. Der Haman muss ja nicht gleich sterben, man muss ihn nicht gleich umbringen. Sicher steckt in ihm auch irgendwo ein guter Kern. Diesen guten Kern muss man nur zum Vorschein bringen. Wenn man mit dem Haman recht freundlich umgeht, ihn ein bisschen psychotherapeutisch behandelt, dann wird aus ihm vielleicht auch ein ganz netter Kerl. Vielleicht kennen einige von euch die Versuche, aus dem schlechten Haman einen guten Haman zu machen. Die Versuche, den alten Menschen zu verbessern. Du sagst vielleicht, ich weiß ja, dass ich etwas ungeduldig bin und das führt dazu, dass ich andere Menschen manchmal grob behandle, aber wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann kriege ich das schon in den Griff. Ein anderer hat mit Ungeduld vielleicht gar keine Probleme, aber vielleicht sind es deine sexuellen Neigungen, deine Habgier, dein Drang, zu viel zu essen, deine Rechthaberei, dein Stolz, dein Drang, viel Geld zu haben. Es gibt viele Methoden, mit denen sich Haman bemerkbar macht. Wie oft versuchen wir, aus diesem Haman einen guten Haman zu machen? Wie oft habt ihr schon versucht, gute Christen zu sein? Ihr habt aufrichtig euch Mühe gegeben und seid kläglich gescheitert. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Alle unsere Versuche, das Fleisch zu verbessern, sind sinnlos, denn in diesem Fleisch wohnt nichts Gutes. Kommen wir zum Buch Esther zurück. Mordechai weiß, wenn Haman seinen Einfluss auf den König behält, dann wird es furchtbare Folgen für das Königreich haben. Dem König müssen also die Augen geöffnet werden. Er muss erkennen, wie dieser Haman wirklich ist. Und er muss dazu gebracht werden, die Macht Hamans völlig zu zerstören. Deshalb gibt Mordechai Esther den Auftrag, zum König zu gehen. Sie soll ihm klar machen, welchen furchtbaren Einfluss Haman hat. Aber Esther sträubt sich dagegen. Und das ist verständlich, denn nach dem persischen Gesetz war es nicht erlaubt, zum König zu gehen, wenn er einen nicht gerufen hat. Selbst der Ehefrau nicht. Der König kann jeden töten lassen, der einfach so zu ihm kommt. Deshalb schreckt Esther zurück. Sie fängt an, mit Mordechai zu argumentieren. Sie sucht nach Gründen, diesen Schritt nicht zu tun. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass ihr Leben gerettet wird, nämlich der, dass der König sie begnadigt. Und das zeigt er dadurch, dass er ihr das Zepter entgegenstreckt. Aber die Chance ist sehr gering. Und deshalb sträubt sich Esther, bis Mordechai ihr klar macht, es gibt keinen anderen Weg. Nur wenn sie bereit ist, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, kann Haman seine Macht verlieren. Und erst als Esther einsieht, dass es keine andere Möglichkeit gibt, sagt sie, okay, ich gehe zum König. Aber ich möchte, dass alle Juden in der Stadt Susa 3 Tage lang fasten. Und nach diesen 3 Tagen ist Esther bereit, auf Mordechai zu hören. Sie ist bereit zu sagen, ich gehe zum König. Ich höre auf Mordechai. Und komme ich um, so komme ich um. Ich bin bereit, nichts mehr zurückzuhalten, egal welche Konsequenzen es für mich hat. Es fällt auf, dass diese Periode von 3 Tagen in der Bibel immer wieder an entscheidenden Stellen vorkommt. Diese 3 Tage sind wie Sterben und Auferstehen bei Jesus. Es geht immer wieder um diese Frage, bist du bereit, dich Gott ganz und gar auszuliefern? Bist du bereit zu tun, was er sagt, unabhängig von den Konsequenzen, die es für dich haben wird? So war es bei Abraham. Gott sagte zu Abraham, opfere deinen Sohn Isaak. Isaak war der Sohn, auf den Abraham jahrzehntelang gewartet hatte. Und er hat ihn so sehr lieb gewonnen, lieber als alles andere. An diesem Sohn hingen alle Verheißungen. Und nun sagt Gott zu ihm, opfere ihn. 3 Tage lang war Abraham mit Isaak unterwegs in das Land Moria, zu dem Berg, wo das Opfer stattfinden sollte. 3 Tage lang hatte er Zeit zu überlegen, bin ich bereit, alles auf eine Karte zu setzen, auf Gott zu hören, auch wenn es mich das Liebste kostet, was ich habe. So war es bei Jona. Jona bekam von Gott einen Auftrag, den er absolut nicht durchführen wollte. Er sollte zu den feindlichen Assyrern gehen und ihn das Strafgericht ankündigen. Jona lief fort, Gott holte ihn ein durch einen Fisch und Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches. Er sagt hinterher, es war für mich wie, als wäre ich im Totenreich gewesen, in diesem ätzenden Magen drin. Aber Jona kam zu dem Entschluss, wenn Gott mir noch mal eine Chance gibt, dann bin ich bereit zu tun, was er sagt. Ich will zu dem feindlichen Volk gehen, in die Hauptstadt, Gottes Botschaft ausrichten, egal welche Folgen es für mich haben wird. Oder nehmen wir noch ein Beispiel aus dem Neuen Testament, der Apostel Paulus. Er war ein angesehener Pharisäer, ein frommer Mann, der beliebt war bei seinen Glaubensgenossen, der großen Einfluss hatte, auf den man gerne hörte. Und dann erschien ihm Jesus in einem Licht, ein Licht, das so hell war, dass Paulus erblindete für 3 Tage. Und in diesen 3 Tagen wurde ihm bewusst, was er für einen Auftrag bekommen soll, nämlich das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Das würde für ihn bedeuten, dass seine Kollegen ihn nicht mehr verstehen, dass sie ihn verachten, dass er verfolgt wird, gesteinigt, dass er vor Gerichte kommt und hingerichtet wird. Paulus musste bereit sein, alles aufzugeben, was sein Leben bisher ausgemacht hat, damit Jesus durch ihn wirken kann, damit durch Paulus Gottes Wille geschehen kann. Und auch hier bei Esther sind es 3 Tage, in der sie sich durchringt, zu sagen, ich bin bereit zu tun, was Mordechai mir aufträgt, unabhängig von den Konsequenzen, die es für mich haben wird. Komme ich um, so komme ich um, sagt sie. Vielleicht erinnert ihr euch das an einen Satz, den Jesus gesagt hat. Jesus sagte, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es erhalten. Jesus sagt, wir müssen bereit sein, alles zu verlieren, damit er uns sein Leben schenken kann, damit er durch uns leben kann. Ich fürchte, keiner kommt um diese Entscheidung herum, um die Entscheidung zu fragen, bin ich bereit, mich ganz und gar auf Jesus einzulassen? Das zu tun, was Gott mir sagt, egal was es mich kostet. Glaubt jetzt bitte nicht, dass ich das so locker flockig da vorne hierher sage, sondern ist Angst und Bange vor dieser Entscheidung. Denn es kann heißen, dass mich Freunde verlassen, weil sie meine Art, Christ zu sein, nicht mehr verstehen. Es kann sein, dass ich Wünsche und Träume aufgeben muss, weil Gott andere Träume für mich hat. Es kann bedeuten, dass ich auf Dinge verzichten muss, die mir lieb geworden sind. Und dass ich auf meine Bequemlichkeit verzichten muss, die mir sehr wertvoll ist. Weil Gott vielleicht Dinge mit mir vorhat, die absolut unbequem sind. Natürlich können wir uns damit zufrieden geben, ein bisschen religiöser zu sein, ein paar christliche Traditionen einzuhalten, vielleicht ein bisschen freundlicher zu sein zu unserem Nächsten als bisher. Sogar dieser Haman kann nett und freundlich sein. Im 6. Kapitel des Buches Esther wird uns geschildert, wie Haman bereit ist, Mordechai auf einem Pferd durch die Stadt zu führen und die Leute dazu aufzurufen, diesen Mordechai zu preisen, weil er ja so wunderbar ist. Haman tut alles, um sein wahres Ich zu verbergen und nicht sterben zu müssen. Unser Fleisch kann den Heiligen Geist ehren. Wir können sagen, okay, ich bin bereit, mich noch mehr in der Gemeinde einzubringen. Ich werde noch intensiver Lobpreis machen, noch mehr Zeit zum Bibellesen nehmen und zum Beten. Ich werde mich sozial engagieren. Ich werde noch christlicher sein als bisher. Aber das ist nicht der springende Punkt. Es geht nicht darum, unserem Alltag noch ein paar christliche Handlungen hinzuzufügen, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist durch uns wirken darf, dass er die Führung in unserem Leben übernehmen darf. Eine wirkliche Änderung im Königreich kann es nur geben, wenn Mordechai den Siegelring bekommt und Haman an den Galgen gehängt wird. Und der erste Schritt dazu ist, dass Esther ohne Vorbehalte auf Mordechai hört, unabhängig von den Folgen, die es für sie haben wird. Der nächste Schritt ist der, dass dem König die Augen geöffnet werden, wie Haman wirklich ist. Das kann für uns heißen, dass wir offen zu dem stehen, was in uns steckt, was wirklich in uns steckt, auch hinter dieser frommen christlichen Fassade. Das heißt, dass ich vor mir, vor Gott und vielleicht auch vor anderen Menschen eingestehe, wie es in mir aussieht. All die dunklen Gedanken und Gefühle, von denen ich eigentlich möchte, dass niemand darüber Bescheid weiß, offenlege, meine Sünden und mein Versagen bekenne, ohne was zurückzuhalten. Dieser Haman muss bloßgestellt werden. Und der dritte Schritt ist, der König fasst den Entschluss, dass dieser Haman sterben muss. Von nun an soll Mordechai den Siegelring tragen. Und das ist eine klare Entscheidung, die wir in unserem Herzen treffen müssen. Ein Entschluss, ich will nichts mehr mit diesem Haman zu tun haben. Aber wie stirbt nun dieser Haman? Hier muss ich nun ein bisschen über das Buch Esther hinausgehen und noch kurz auf das Neue Testament eingehen. Zunächst einmal müssen wir wissen, es ist nicht unsere Aufgabe, den Haman an den Galgen zu hängen. Das hat Jesus bereits übernommen. Im Römerbrief heißt es, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Als Jesus starb, da hat er nicht nur unsere Sünde mit in den Tod genommen, sondern, so steht es im Römerbrief, unser alter Mensch wurde mit Jesus gekreuzigt. Und so wie wir darauf vertrauen, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz weggenommen hat, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er die Macht der Sünde zerstört hat. Jesus hat die Grundlage geschaffen, dass wir ein neues Leben beginnen können. Ein Leben, in dem der Heilige Geist die Herrschaft hat. Das ist das eine, was das Neue Testament sagt. Wir sind mit Jesus gekreuzigt. Unser alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt. Und auf dieser Grundlage dürfen wir nun aufbauen. Paulus sagt, wir sollen durch den Geist die Taten des Fleisches töten. Wie passt das jetzt zusammen? Einerseits heißt es, unser alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt, er ist also tot. Und andererseits werden wir aufgefordert, die Taten des Fleisches zu töten. Ich sehe das so. Unser alter Mensch ist tot, wenn wir an Jesus glauben. Das ist die Grundlage. Und unsere Aufgabe ist es nun, diese Tatsache im Glauben anzunehmen und sie von Tag zu Tag immer mehr in unser Denken und in unser Fühlen aufzunehmen. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Hat es mir jemand erzählt oder ich habe es in einem Buch gelesen. Jedenfalls geht es um einen Mann, der schon lange im Berufsleben stand. Er hatte Einfluss und ja einen angesehenen Beruf und auch ein gutes Maß an Autorität. Und eines Tages kam dieser Mann an die Schule zurück, wo er früher als Schüler gewesen ist. Und plötzlich fühlte er sich ganz mulmig. Er fühlte sich wieder wie ein Schüler. Und die ganzen alten Gedanken, Gefühle kamen wieder in ihm hoch. Er fühlte sich wie damals, als er an dieser Schule unterrichtet wurde. Und er fühlte wieder, wie er da in dem Klassenzimmer sitzt und seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, wie der Lehrer ihm gleich eine Strafe geben wird. Ihm kamen wieder die Bilder, wie er im Direktorenzimmer saß, weil er etwas angestellt hat und auf eine ordentliche Strafe wartete. Er erinnerte sich, wie der Lehrer ihn an den Ohren hochzog, wie er ihm Tatzen mit dem Stock auf die Hände gab. Alles das fühlte er wieder in sich. Und er musste sich sagen, hey, ich bin hier kein Schüler mehr. Ich bin hier als erwachsener Mensch. Der alte Direktor ist nicht mehr da. Die Lehrer sind zum großen Teil gestorben. Und die Lehrer, die jetzt noch da sind aus meiner Schulzeit, die sind älter geworden, die haben ja jetzt nichts mehr zu sagen. Das musste er sich richtig gegend einreden und sich innerlich klar machen, weil alle Gefühle dagegen sprachen. Alles in ihm sagte ihm, du bist klein, du bist unbeholfen, du bist schwach, du wirst jetzt gleich bestraft. Und er musste so richtig gehend gegen diese Gedanken ankämpfen und zu sagen, ich bin ein erwachsener Mensch. Der Direktor und die Lehrer von damals haben mir nichts mehr zu sagen. Sie haben keine Autorität mehr über mich. Und so etwa verstehe ich die Aussagen im Neuen Testament. Es heißt hier, der alte Mensch ist gekreuzigt. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Aber alle unsere Gedanken und Gefühle sagen, du wirst wieder sündigen. Du wirst wieder nicht schaffen, gegen die Versuchung anzukommen. Du wirst deine Leidenschaften nie in den Griff kriegen. Und unsere Aufgabe ist es nun, all diesen Gedanken, Gefühlen, das entgegenzustellen, was Gottes Wort verheißt. Und zu sagen, der alte Direktor und die alten Lehrer haben ja nichts mehr zu sagen. Ich muss dem Fleisch nicht mehr gehorchen. Es hat keine Macht mehr über mich. Das ist ein Kampf. Das ist ein täglicher Kampf. Das ist nicht damit getan, dass der Heilige Geist mal so richtig über uns drüber schwappt und alles ist gut. Sondern Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der muss täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Und wenn Jesus vom Kreuz spricht, dann meint er nicht, ihr müsst die eine oder andere Schwierigkeit ertragen, sondern Kreuz war für Jesus ein Instrument, das zum Tod führt, zu einem Tod, dem ein langer, schmerzhafter Kampf vorausgeht. In vielen hundert Entscheidungen jeden Tag geht es immer wieder um die Frage, will ich weiterhin auf Haman hören, der eigentlich schon am Galgen hängt und keine Anrechte mehr auf mich hat? Oder überlasse ich den Siegelring Mordechai? Höre ich auf das, was der Heilige Geist von mir möchte? Vielleicht könnt ihr euren Tag in der nächsten Zeit mit einem Gebet beginnen. Ihr könnt es auch sprechen, wenn ihr eine Versuchung auf euch zukommen seht. Und wir können jetzt auch zusammen beten. Wer möchte, kann es leise mitbeten. Das müssen dann nicht unbedingt immer die gleichen Worte sein, aber vom Sinn her. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Du hast meinen alten Menschen mit in den Tod genommen. Und damit bin ich der Sünde gestorben. Sie hat kein Anrecht mehr auf mich. Aber ich möchte nicht nur erfahren, wie du meine Schuld wegnimmst und dass du mir vergibst, sondern ich möchte auch die Kraft deiner Auferstehung erleben. Lebe du in mir. Nimm du den ersten Platz in meinem Leben ein und lass den Heiligen Geist in mir regieren. Ich liefere dir alles aus, was mich davon abhält. Ich gebe dir meine Rechte, ich gebe dir meine Unversöhnlichkeit, meine Leidenschaften, meinen Stolz, meinen Egoismus, meine Begierden. Nimm du alles das mit in deinen Tod und lebe du durch mich. Lass mein Leben von dir und von deinem Geist beeinflusst werden, damit Menschen durch meine Worte und Taten dich erkennen. Amen.